Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Wenn Sales nah am Kunden ist, aber Product außen vor bleibt, entsteht Reibung. Im B2C, aber auch gerade im B2B-Umfeld. Tim und Dominik sprechen in dieser Folge über Zielkonflikte, Missverständnisse und echte Chancen in der Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Produktentwicklung. Und sie geben dir Impulse, wie du als Product Owner den Schulterschluss suchst für mehr Klarheit, Wirkung und gemeinsame Verantwortung. Wir wünschen dir viele neue Anregungen durch diese Episode.
Innerhalb der Organisation arbeiten wir mit anderen Abteilungen zusammen. Eine der spannenden Abteilungen ist auf jeden Fall der Vertrieb. Und immer wieder gibt es Spannungen zwischen dem Vertrieb und der eigentlichen Produktentwicklung. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Und wie er heißt, ich bin nicht alleine, an meiner Seite ist Tim. Hallo Tim.
Hallo Dominik.
Wenn ich das schon so aufmache, Spannungsfeld zwischen Vertrieb und Produktentwicklung. Ich werde gleich auf jeden Fall ein bisschen emotional, weil ich einige Erfahrungen dazu selber erlebt habe. Aber vielleicht fangen wir erstmal so an, die Situation als solches zu beschreiben. Was sind so die ersten Punkte, die dir zum Spannungsfeld zwischen Vertrieb und Produktentwicklung so einfallen?
Es kommt natürlich immer darauf an, wie es in der jeweiligen Organisation aufgebaut ist, also von der Aufbauorganisation. Aber sehr, sehr häufig kenne ich den Fall, dass die Sparte Produkt eher vielleicht mit einer IT-Sparte zusammenhängt oder mit dem Bereich und die Sparte Vertrieb häufig auch in einem anderen Strang ist. Also das kann unter einem anderen Geschäftsführer, anderer Geschäftsführerin sein oder einem anderen Vorstandsbereich. Das ist erstmal so der erste Blick Aufbauorganisation. Und ja, ansonsten der zweite Gedanke ist bei mir immer super cool. Sales oder Vertrieb ist halt total nah dran an unseren Kunden. Das ist ja eine riesen Chance, Kundenzugang zu bekommen.
Und ich glaube, hier liegt eine sehr spannende Chance eigentlich, weil da sind Menschen, die sich die meiste Zeit ihres Arbeitslebens damit beschäftigen, wie können sie ein Produkt, das von wem auch immer gebaut wird, an die Menschen bringen, für die es einen Mehrwert erzeugt. Und dieses Thema Voice of the Customer, Kundeninformationsbereitsteller oder wie immer du sie nennen willst, ich glaube, da ist eine ganze Menge Chance für die Produktentwicklung. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch spannend, weil da ist so nochmal auch einfach ein anderes Ziel des Arbeitens, einfach nur auch als Situation, weil natürlich jemand, der Sales macht, also Produkte vertreibt, muss sie ja nicht selber entwickeln. Aber sieht vielleicht eben dadurch die Schmerzen, die Probleme, die Herausforderungen, die Menschen haben, für die das Produkt relevant sein könnte.
Ja, umgekehrt sieht aber nicht die Schmerzen, die bei der Produktentwicklung entstehen und hat vielleicht auch gar nicht so viel Produktkenntnis. Das klingt so ein bisschen abstrus, aber ich habe viele Situationen gesehen, wo Vertriebler einfach eingestellt werden, weil sie sehr gute Vertrieblerinnen und Vertriebler sind und sehr gut diese Methode des Vertriebs beherrschen. Aber platt gesagt, was sie verkaufen, ist dann nicht so relevant. Das ist jetzt sehr spitz gesagt, klar. Und sie stecken oftmals eben gar nicht so detailliert in den Produkten drin, in den Schwierigkeiten vielleicht und Komplexitäten, die so ein Produkt bietet. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, den wir gleich nochmal ein bisschen tiefer legen können.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um da noch ein bisschen die Situation aufzumachen, was man immer wieder auch in der Praxis erlebt, ist, dass diejenigen, die Vertrieb machen, auch natürlich den Kontakt haben zu den Menschen, die als Kunden, nicht Nutzer, dazu kommen wir gleich auch nochmal, aber zu den Kunden halt haben. Und nicht selten ist es ja auch so, dass wenn ein Vertriebsmitarbeiter, eine Vertriebsmitarbeiterin das Unternehmen wechselt und man in der gleichen Branche zum Beispiel unterwegs ist, dann nimmt die Person auch schon mal gerne die Kunden mit. Das heißt, da ist so dieses, ich habe ein Netzwerk potenzieller KundInnen, die will ich auch natürlich pflegen und hegen als Netzwerk, weil ich nicht nur durch meine Verkaufstätigkeit, sondern auch durch meine Beziehung wirke. Was dann ganz oft in Situationen resultiert, dass man als Product Owner, Product Lead, Product Manager gar nicht von diesen Vertriebsmitarbeitenden an die Kunden rangelassen wird, weil natürlich die ihre Beziehungen, die eben vielleicht auch überhaupt ihren Mehrwert für die Organisation auch abbilden, damit sie das nicht gefährden.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen diese Beobachtung, nicht rangelassen zu werden. Gerade im B2B kenne ich das sehr gut. Also du hast eigentlich vielleicht als Produktmensch den Bedarf, in Kundeninterviews User Research reinzugehen. Und wie komme ich besser dran als direkt über die Menschen aus dem Vertrieb, die in Kontakt stehen? Zumindest, wie du sagtest, zu den Kunden, nicht zwingend zu den Nutzern. Gerade wenn wir jetzt auf B2B gucken, sind eben diejenigen, die das Produkt nutzen, die Anwenderinnen und Anwender, oftmals gar nicht die, über die die Verkaufs- oder Einkaufsentscheidung läuft. Und das Zweite, was du sagst mit dem Netzwerken, mit der Beziehungspflege, finde ich auch nochmal relevant. Als du es gerade sagtest, fiel mir nochmal so auf, ja klar, für eine Person im Vertrieb ist das Produkt selber im Zweifel weniger wichtig als das Netzwerk und die Beziehung zu den Menschen, mit denen er oder sie spricht. Und das muss man sich, glaube ich, immer auch aus Produktsicht, aus PO-Sicht zum Beispiel, bewusst machen. Wir brennen als Produktmenschen für unser Produkt, lieben es vielleicht manchmal auch zu sehr. Und Vertriebler gucken vielleicht viel stärker eigentlich noch eher in eine andere Richtung als auf unser Produkt sogar.
Ich glaube, das ist so ein Spannungsaspekt, der vor allem dann relevant ist, wenn wir von B2B reden, also Geschäft zu geschäftlich, wenn wir einfach auch sagen können, ja gut, da ist diese Beziehung auch viel klarer, weil ich werde halt jetzt auch im Business-to-Business-Kontext nicht 1 Million andere Businesses haben, das ist zu groß. Aber wir haben ja auch noch B2C als Vertrieb, also wo wir direkt an Verbraucher, die dann ganz oft nicht nur Customer sind, sondern auch gleichzeitig User. Da ist eine andere Beziehung, die ist dann wieder breiter. Da sehe ich tatsächlich auch weniger Spannung im B2C-Vertrieb als im B2B-Vertrieb, weil eben da eine Anonymität dieser Beziehungen vielleicht stattfindet. Wenn ich jetzt im B2B-Bereich unterwegs bin, dann haben wir natürlich auch nochmal, die Kunden, die ich habe, sind nicht meine Nutzenden. Das heißt, die Kunden sind unter Umständen noch nicht mal diejenigen, die am Ende sagen, das Produkt ist gut oder nicht gut. Sondern nur, ich habe ein anderes Unternehmen, die kaufen von mir eine Software oder ein Produkt ein, um in-house die Kundenanfragen zu managen. Das machen aber dann die Customer Relationship Manager oder wie auch immer, also irgendwelche anderen Menschen in der Organisation. Dann habe ich hier einen Unterschied. Wenn die aber wissen, ich mache das hier für die breite Basis und ich bin einer aus dem Vertrieb, der das Produkt in Märkte reinbringt, also zu irgendeinem lokalen Handel, wo da eine Box im Regal steht und da kannst du mein Produkt kaufen oder auch Hardware oder zum Beispiel auch bei Autos, auch da reden wir davon, die stehen halt irgendwo, die kannst du dir bestellen, klar, aber die kannst du dir auch angucken, da ist eine andere Beziehung, die vielleicht wieder da ist. Also ich glaube, da sind noch ein paar feine Stellschrauben, wenn wir uns B2B und auch B2C anschauen, weil das eben nicht das Gleiche ist.
Wenn ich mich erinnere an meine Zeit bei HRS als Produktchef dort für den B2C-Bereich, reflektiert das ganz genau so. Ne? Das heißt, im B2C-Bereich, meinetwegen auch im Produktmarketing im B2C, die haben viel größeres Verständnis für die Güte des Produkts notgedrungen, weil das Produkt halt letztlich ja auch für sich sprechen muss oder Kundenversprechen auch im Kaufprozess auch erfüllen muss. Und im B2B, mit denen hatte ich natürlich auch Kontakt und ich würde es noch erweitern um Partnermanagement, also so Partnervertrieb zu Affiliate-Partnern oder etc., wenn ich mir überlege, wir wurden dann damals quasi eingebunden in Partnern wie Lufthansa Air Berlin und oder Bahn, ja, also im Endeffekt anderen Travel-Dienstleistern, die dann auch, du kennst das, ne, so hier kaufe jetzt das Hotel dazu und so, da war diese, auch gerade im Partnervertrieb, die Beziehungspflege zu diesen Affiliate-Partnern so viel wichtiger als der Blick auf unser Produkt, auf unsere Features, was wir können, was wir nicht können. Ja, wichtiger Punkt.
So ein Unterschied auch in der Situation, die ich so immer wieder sehe, ist halt auch, wieso dieser Vertrieb einfach generell aufgestellt ist. Ne? Also es gibt nicht so den Vertrieb, und kennen wir ja auch aus dem Produkt. Es gibt nicht das Produkt, nicht das Produktteam, nicht die Organisationsstruktur und so weiter, überall ein bisschen anders. Aber ich kann den Vertrieb zum Beispiel sehr stark auf Neukundengeschäfte, also neue Verkäufe und so weiter aufstellen oder auch sehr in dieses nachhaltige Kundenbeziehungspflege. Also wo ich sage, ich habe hier einen Kunden und es ist mein Netzwerk und es bleibt länger bestehen. Und ich glaube, das Thema Neukundengeschäft, das ist vielleicht bei B2C sogar stärker ausgeprägt als beispielsweise bei B2B. Aber diese unterschiedlichen Einstellungen, wenn ich jetzt viel Neukundengeschäft mache, dann geht es mir vielleicht in erster Linie auch mehr darum, das Produkt generell zu verkaufen. Bei nachhaltigen Kundenbeziehungen geht es mir darum auch vielleicht, dass das Produkt auch den Kunden begeistert. Also da will ich mich vielleicht sogar auch mehr reinstellen in eine langfristige Produktentwicklung. Das kann ich mir so ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, vor allem, ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Von der Aufbauorganisation mag es ja auch so Abteilungen geben wie Product Marketing, After-Sales-Bereiche oder sowas, was ganz gerne Customer Success genannt wird. Also im Endeffekt den Kunden oder die Nutzenden dazu zu bringen, ein erfolgreiches Produkterlebnis mit unserem Produkt zu haben. Und diese Sachen wie Customer Success oder After-Sales sind halt trotzdem gerne im Sales-Bereich aufgehängt. Und das kann eine sehr spannende Schnittstelle dann meiner Ansicht nach sein. Also da, also Customer Success als Beispiel, die müssen ja das Produkt richtig gut verstehen, weil sie es im Zweifel den Kunden und Nutzenden erklären müssen oder dafür sorgen müssen, dass irgendwelche Hiccups oder Probleme, die die Kunden bei der eigenen Implementierung haben, aufgelöst werden. Und die sind möglicherweise für uns als Produktmanager und POs die ersten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Vertrieb. So, das heißt, das könnte auch eine Riesenchance sein für mich als PO, zu diesen Bereichen Product Marketing, Product After Sales oder After Sales und Customer Success gute Beziehungsebenen und Brücken aufzubauen, Stichwort Stakeholder Management, um eben auch eine Wirkung in den Sales-Bereich zu haben. Was meine ich damit? Dass ich über diesen Hebel einfach auch kommuniziere, also Dinge kommuniziere, was wichtig ist fürs Produkt, was schwierig ist für uns im Produkt, damit die das wiederum an ihre Vertrieblerinnen und Vertriebler weiterleiten und sich zumindest im direkten Vertriebsprozess vielleicht ein Stückchen weit auch was verändert. Also es ist ja im Endeffekt eine Frage, auch wie kann ich als Produktorganisation Sales auch unterstützen? Also das ist ja nochmal der andere Seite der Medaille. Wenn ich mich einfach wenn ich einfach blind bin den Vertriebsprozessen gegenüber und sage, ich baue hier mein Produkt, ist mir doch egal, was die da im Sales machen. Ich mache hier das super schönste, tollste Produkt, aber ob das vertrieben wird oder nicht, ist mir doch egal. Dann habe ich natürlich extremste Scheuklappen genauso auf. Weil ohne Vertrieb haben wir nicht sehr lange noch das Produkt, weil dann ist das Thema Wirtschaftlichkeit arg gefährdet. Also die Frage an dich, du hast ja da auch in vielen Kontexten auch schon gewirkt, wie kann ich aus Produktsicht, wie kann ich als PO oder als PM denn Sales unterstützen?
Wo ich das besonders stark gesehen habe, ist in dem B2B-Bereich, wo wir einfach auch immer dann, wenn es um bestimmte Sales-Aktivitäten ging, und das kann zum Beispiel auch eine Messe besuchen sein oder einzelne Kunden besuchen oder ähnliches, natürlich dem Sales-Team, den Vertriebsmitarbeitenden auch einfach Unterstützung bieten mussten, wie beispielsweise wir helfen bei den Slides, ne? Also die Sachen, die man dann dem Kunden irgendwie vorstellt und zeigt. Wir kommen vielleicht auch mit und helfen, das einmal vorzustellen. Reden noch gar nicht über den eigentlichen Vertrieb im Sinne von, wie viel Geld investieren wir jetzt für dieses Produkt als Kunde und so weiter. Darum kann sich gerne der Sales kümmern. Aber das Produkt als solches vorstellen, sei es jetzt live oder asynchron durch Dokumentation, kann durchaus helfen. Auch wenn es darum geht, dass Vertriebsmitarbeitende sich Gedanken machen, wie kann ich das Produkt jetzt auch in verschiedene Läden halt bringen. Da braucht es vielleicht auch bestimmte Informationen. Und wenn es vielleicht auch zum Beispiel eine klare Definition oder ein klares Verständnis von der eigentlichen Zielgruppe ist. Weil es kann total spannend sein, auch mit Betreibern von Läden darüber zu sprechen, welche Zielgruppe kommt bei denen eigentlich vorbei. Und es würde jetzt gar nichts bringen, in einer Gegend, wo vielleicht digitale Produkte eher im Unterhaltungssektor gebraucht werden, da Business-Software reinzubringen. Die wird da vielleicht im Laden nicht gekauft. Das heißt, da ist eine Menge Kommunikationsmöglichkeit da. Und gerade das Sales-Team durch Informationen über das Produkt unterstützen, kann durchaus helfen.
Das Thema Messe oder jetzt hier Produktunterstützung bringt mich nochmal zu der Idee, wo würden wir denn sowas wie Produktschulungen aufhängen? Also so im Sinne von Webinare, die sind ja, können Customer Success sein, die können super Feedback-Quellen für mich im Produkt sein, sie können vertriebsunterstützend wirken. Also wenn ich hier an unsere Software, mit dem wir unsere Rechnungen und Angebote schreiben und so denke, Lexware darf man auch sagen, dann haben die immer mal wieder so Webinar-Angebote, Schulungsangebote. Und ich habe gerade drüber nachgedacht, ja, kommt das aus dem Sales-Bereich bei denen oder kommt das aus dem Produktbereich? Beziehungsweise merkt man das am Ende bei so einer Veranstaltung, ob es eher im Sales- und Upselling-Bereich ist oder ein wahres Produktinteresse und ein Feedback-Interesse auch da ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, in der Regel, ganz ehrlich, am Ende ist mir eigentlich egal. Also, wenn das etwas ist, das das Produkt unterstützt und den Vertrieb dadurch natürlich auch unterstützt, ein besseres Produkt noch besser an den Markt zu bringen, weil es noch besser die Bedürfnisse von Menschen bedient und so weiter, ist mir das egal, ob das bei Sales oder bei Product oder ganz woanders liegt. Ne? Es muss halt nur klar sein, wer macht bestimmte Sachen. Es müssen sozusagen Tanzbereiche klar sein. Und vielleicht lass uns das so als Anlass auch nehmen, mal in den ganzen Bereich der Spannungen reinzuschauen, weil wir haben jetzt schon einige Spannungen so ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, es gibt halt eine ganze Menge Probleme, die so in dieser Zusammenarbeit entstehen, die wir zwar schon teilweise angerissen haben, aber lass uns das einmal umfänglich abschließen, bevor wir dann gleich zu sowas wie Chancen oder auch Tipps und Tricks und so weiter übergehen. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass gerade so, ne, wenn ich jetzt sage, okay, wer ist dafür verantwortlich? Ja, aber die Frage ist jetzt auch, was sind so die Ziele der einzelnen Leute? Und jetzt könnte ich sagen, es kommt, vielleicht macht das Product, also ein Produktentwicklungsteam oder Product Manager, Product Lead, wie auch immer, weil die Person sich davon auch erhofft, ich kriege halt direktes Feedback, ist das irgendwie gut oder nicht. Sales macht das vielleicht, wenn sie sagen wollen, ich will das halt verkaufen. Und da entsteht dann halt eine andere Motivation, kann auch zu einer anderen Ausprägung eines solchen Webinars beispielsweise führen. Mache ich das eher, um das Produkt im guten Licht dastehen zu lassen oder auch um bestimmte Fragestellungen in den Raum zu stellen, um zu gucken, was macht das mit den Leuten, die gerade in dieser Schulung drin sitzen?
Ein wichtiger Punkt, was ist die Motivation der jeweiligen Leute, ne? Und was ist auch die Fristigkeit, also wie weit gucke ich? Aus Produktsicht sollte ich langfristig gucken, weil der Produktlebenszyklus ist lang, häufig, oder so planen wir das häufig. Aus Vertriebssicht gucke ich vielleicht auf Monats-, Quartals- oder meinetwegen auch Jahresvertriebsziele und bis hin zu, nach mir die Sinnflut. Das allein sind zum Teil gegenläufige Bewegungen, die schon zu Konflikten und Spannungen führen können.
Ja, das ist so eine kurzfristige Deals versus langfristige Roadmap und unsere Vision und Ausrichtung etc. Und ich kann ja auch wieder beides verstehen, ne? Vollkommen fair. Wenn ich als Vertriebsmitarbeiter oder Salesmensch in meiner Organisation durch Incentivierung und so weiter genötigt werde, vielleicht auch, ne, Ziele für Monate einzuhalten, Dominik, du musst diesen Monat noch verkaufen, du musst noch 1 Million Euro Umsatz machen, jetzt mach den Umsatz endlich, dafür bist du da und so weiter, dann bin ich natürlich schnell dazu getriggert, kurzfristige Deals einzugehen. Und dann vielleicht auch in einer Art und Weise, die gar nicht mal kompatibel sind mit unserer langfristigen Roadmap. Und ich habe eben gesagt, ne, ich werde hier wahrscheinlich ein bisschen emotionaler, weil ich eine Situation hatte, die ich echt zum Kotzen fand. Es war einfach, wir haben ein Produkt gebaut, es war ein B2B-Produkt. Und natürlich hast du dann auch einen Sales, der auch diese Beziehung zu den Kunden hat, die dann, ne, Kunden, nicht Nutzer, die haben dann wiederum noch Nutzer, die das dann weiter benutzt haben. Aber dann kommt ein Sales-Mitarbeiter zurück von irgendeinem Treffen mit seinem Kunden, unseren Kunden, eigentlich unseren gemeinsamen Kunden, und erzählt, ja, ich habe den Deal unter Dach und Fach gebracht. Ja, cool, ja. Ja, wir müssen jetzt nur noch dieses eine Feature hier bauen. Was für ein Feature? Ja, das hier, das mussten wir denen verkaufen, sonst hätten die das nicht gekauft. Das ist aber gar nicht auf unserer Roadmap drauf. Ja, egal, das wird ja schon nicht so teuer sein. Und dann fängst du an, dir als Produktmensch Gedanken zu machen, okay, diese Funktion, wie können wir die bauen? Und dann stellst du auch mal fest, oh verdammt, das wird teuer. Oder, ja, wie kriegen wir es günstiger hin? Und dann bist du in diesem Spannungsfeld, da hat halt jemand ein Kundenversprechen gemacht. Der hat seinen kurzfristigen Deal geschafft und wir wollten dieses Feature gar nicht bauen. Jetzt müssen wir das Feature bauen, weil, ne, vielleicht die Kundenbeziehung so wichtig ist und da, ne, Uplift und so weiter möglich wäre. Und jetzt baust du dann irgendein Feature und stellst auch noch fest, das ist doppelt so teuer wie das, was wir gerade verdient haben. Und vielleicht will das auch gar kein anderer Kunde mehr. Also es gibt so, finde ich, gerade wenn man diese kurzfristige Denke hat, dann hat man ganz schnell einfach auch so Ein-Kunden-Features. Die baue ich halt für einen Kunden, um diesen Deal zu bekommen. Und vielleicht lohnt sich das sogar wirtschaftlich. Aber eigentlich sollte gerade bei Produkten unser Gedanke ja sein, ich baue Features, die den größtmöglichen Wert erzeugen. Und nicht nur, ja, es ist ein bisschen wert für einen Kunden, also für uns ein bisschen wirtschaftlich sinnvoll, sondern ich will etwas bauen, das nicht nur einen Kunden bedient, sondern direkt Hunderte oder Tausende oder keine Ahnung wie viele und dadurch natürlich ein viel größeres Umsatzpotenzial bietet, als wenn ich jetzt nur mit einem Kunden ein kleines bisschen Geld mache, aber dafür natürlich auch unsere Softwareentwicklung, unsere Produktentwicklung, unsere Umsetzungskapazität einfach für eine gewisse Zeit ja auch blockiere.
Was ganz Grundsätzliches spielt hier ja mit rein, ne? Du sprichst von Ein-Kunden-Features. Man könnte ja dann fragen, ist das dann überhaupt noch ein Produkt? Also jetzt mal ganz abstrahiert, ist ein Produkt etwas, was ich ins Regal stellen kann im übertragenen Sinne und mehrfach wiederverwendbar vertreiben kann. Im besten Fall mit reinem Customizing je Kunde, aber eben im besten Fall auch ohne zusätzliche Programmier- oder Produktentwicklungsanpassungen. Weil damit, wenn wir wirklich in der Zusatzentwicklung für Kunden sind, verlassen wir eigentlich die Grundidee von Produkt, sondern kommen eher in ein Projektgeschäft beziehungsweise in einen Custom-Made-Bereich. Es ist übrigens eine Empfehlung nochmal, eine etwas ältere, aber sehr, sehr gute Folge zum Wortley-Mapping und zur Wortley-Map zu hören. Die verlinken wir nochmal. Da ist das toll aufgefächert. Also, letztlich sind das ja so anekdotische Evidenzen. Also, Mensch, der eine Kunde will das. Oder zwei Kunden haben danach gefragt, wir müssen das bauen. Das sind ist sicherlich nicht genug User Research, um genug Confidence eigentlich zu haben, sowas zu bauen. Und woher kann das kommen? Naja gut, nochmal zurück zum Customizing. Wenn ich ein Sales-Team habe, was auf Umsatz im Sinne von Vertriebsvolumen gesteuert wird oder hinzielen soll, dann ist logischerweise in den allermeisten Fällen ein Customizing meines Produkts teurer für den Kunden. Sprich, das Umsatzvolumen ist im Zweifel höher. Was macht Sales? Sales verkauft im Zweifel dann gerne solche Custom Features, Zusatzaufwände für die Anpassung etc. Und widerspricht damit eigentlich unserem Bestreben im Produktbereich, eine gewisse Standardisierung und Wiederverwendbarkeit von Funktionen herzustellen. Also das, so eine, für mich ist es, sowas kann dahinter stehen, wenn wir sagen, Sales hat schon wieder irgendwas zugesagt, nicht geplante Features verkauft etc. Das ist ja so der Klassiker, wo dann alle immer auch in Trainings oder so, wenn du das sagst, die Augen verdrehen und sagen, kenne ich. Aber warum ist das so? Ne? Also was für Motivationen stecken bei den Vertrieblern da drin?
Ich meine, man kann immer nur so ein bisschen rumsinnieren, was es alles sein könnte. Und es ist auch klar, dass da Bedürfnisse sind. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht so sehr in die Richtung gehen, dass wir gerade sagen, Vertrieb und Sales, das sind alles die Bösen, weil die halt immer kurzfristig arbeiten, kurzfristig denken und so weiter. Ich glaube, die haben halt am Ende auch ihre Bedürfnisse als Menschen in ihrer jeweiligen Verantwortung und Rolle, genauso wie wir. Und dann andere Klassiker, wenn ich jetzt Vertriebsmenschen fragen würde, was sind übliche Probleme, dann kommt halt, die versprechen etwas zu einem Termin und dann kommt es halt doch später. Oder es kostet doch mehr. Oder die entscheiden sich doch.
Die Produktmenschen, ja, das ist auch das Thema Zuverlässigkeit der Lieferung.
Also
ja.
Ich glaube, das muss man auch ganz fairerweise sagen. Ne? Ich meine, klar, mein Beispiel von eben ist nochmal ein ganz krasses, weil ich finde einfach das Verkaufen oder Zusagen von nicht geplanten Features ohne Rücksprache mit denjenigen, die halt eigentlich quasi die Umsetzung verantworten, ist erstmal auch ein fast schon zwischenmenschliches No-Go oder wie man heutzutage sagt, eine Red Flag oder so. Klar, das geht überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn Menschen sich darauf verlassen, dass ich zum Beispiel bestimmte Sachen zu einer bestimmten Zeit liefere oder ähnliches. Und nehmen wir einfach mal eine Messe. Eine Messe, wo du die Möglichkeit hast, gerade bei B2B zu einer sehr speziellen Zielgruppe sehr breit mal aufzutreten und irgendwas zu machen. Und du arbeitest hoffentlich mit Puffern und weißt, okay, ich kann immer noch an Sachen einstellen, aber die Deadline ist halt eine Deadline, weil wenn du diese Messe verpasst hast, hast du vielleicht ein halbes Jahr, wo du nicht mehr so gut, so breit Sachen kommunizieren kannst oder nicht zu dem Preis. Dann müssen wir schauen, dass wir bestimmte Sachen liefern. Und ich finde, wir hatten auch eine gute Folge zum Thema technische Schulden. Wenn ich etwas einfach nur zeigen will, dass es funktioniert und gar nicht so im 100% Betrieb, echten Betrieb haben will, dann kann man auch für so etwas natürlich technische Schulden eingehen, wohlwissend, nach der Messe müssen wir noch 2 Monate dran arbeiten, bis das Produkt wirklich, wirklich gut benutzbar ist, weil ne, technologisch alles jetzt sauber ist, die Tests sind da und keine Ahnung was alles, aber dann habe ich das zumindest das Versprechen gehalten, dass ich etwas Bestimmtes zeige und wir können dann sogar sagen, wir machen quasi ne, das Thema überprüfen. Wir überprüfen das, ob die Leute auf der Messe da überhaupt positiv drauf reagieren. Ne, zum Beispiel sagen, hier sagen sie Bescheid, sobald es fertig ist oder ich will es schon bestellen, keine Ahnung. Dann kann ich auch damit arbeiten und vielleicht sogar nochmal, dann zahle ich die Schulden eben nicht ab, aber ich schmeiße das Feature wieder raus. Auch das sind ja Optionen, die ich habe.
Ja, und Messe, ich finde es wichtig, dass du sagst, das ist eine wirkliche Deadline oder eine saisonale Deadline zumindest. Denn eine Messe ist schweineteuer. Das müssen wir als Produktmenschen ja auch mal akzeptieren und sehen. Und andere Sachen, die ich erlebt habe, ist, weil gerade wenn du im B2C bist, sind TV-Flights. Also Marketing bucht vielleicht Zeiten, teure Werbezeiten im Fernsehen. Und ich kann mich entsinnen, dass damals gab es eine Situation, da hieß es, ja, wir haben die Chance, kurzfristig recht günstig TV-Flights einzukaufen. In 6 Wochen sind diese Zeiträume, die haben wir jetzt günstig geschossen. Deshalb muss die Überarbeitung der gesamten Homepage bis dahin fertig sein. Und ich hatte gerade das Projekt angefangen, das sollte eigentlich 12 Wochen dauern oder so, und jetzt musste es in 6 Wochen fertig sein. Und natürlich habe ich die Hände über Kopf zusammengeschlagen, mindestens, um nicht andere Wörter zu nutzen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich muss das auch akzeptieren aus Produkt- und IT-Sicht heraus, dass da Produktziele sind, beziehungsweise Meilensteine sind, die zu erreichen sind. Natürlich hätte ich mir gewünscht, da besser eingebunden zu sein, früher eine Kommunikation zu haben. Aber dass das so ist, dass da solche Terminabhängigkeiten von Marketing und Sales kommen, ja, accept reality.
Ja, ich kenne das sogar, dass du teilweise so Fernsehslots im Jahr davor irgendwann buchen musst. Also ich vermute, wenn ihr die so kurzfristig günstig bekommen habt, ist vielleicht irgendwer abgesprungen und hat gemerkt, ich habe ein Jahr vorher das alles gebucht, ich kann das jetzt gar nicht mehr sinnvoll einsetzen. Also will ich das irgendwie zumindest irgendwie wieder Geld zurückbekommen. Aber das sind halt andere Welten, ne? Das sind andere Fristverständnisse. Und wenn wir bestimmte Sachen vermarkten wollen, vertreiben wollen, vielleicht auch ein bestimmtes, wirklich gutes Feature einfach vermarkten wollen, weil es so einen neuen Kundennutzen erschließt, den es vorher nicht gab oder ähnliches, und wir könnten es breit spielen. Ja, wir können halt das breite Marketing nicht immer von heute auf morgen machen. Wir können es versuchen, aber es gibt eben so Sachen wie Fernsehspots, die kriegen wir nicht hin. Also da sehe ich schon auch natürlich ein Spannungsfeld auch von der anderen Seite. Wenn wir jetzt ein bisschen hin und her gehen, ich glaube, es gibt so das Thema Produkt- oder IT-Verständnis bei Vertriebsmenschen, wo ich sage, naja gut, die haben jetzt nicht so die große Ahnung, wie man Produkte entwickelt. Fair. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Produktmenschen haben vielleicht nicht unbedingt immer die Ahnung, wie man ein Produkt konkret vertreibt. Auch da sind so Verständnissachen. Ich glaube, da ist grundsätzlich die Fachdomäne des Gegenübers zu verstehen, ist auf jeden Fall hilfreich. Man muss sie nicht 100% durchdringen, das ist vollkommen klar. Man muss kein Experte oder Expertin dafür sein. Aber zu wissen, da ist eine andere Domäne und die wird wahrscheinlich an bestimmten Stellen einfach anders arbeiten, anders funktionieren, würde helfen. Und da das aber oft nicht der Fall ist, ist das ein klassisches Spannungsfeld.
Ja, ich finde immer aus Produktsicht wichtig, wie viel Mühe gibt sich denn ein Vertriebler, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, meine Produktschmerzen oder das Produktverständnis nachvollziehen zu können. Wie viel Mühe geben die sich, auch IT-Herausforderungen nachvollziehen zu können? Oder ist das so, ja, das kann doch nicht so schwer sein, mach das mal. Ne? So, das ist ein bisschen das Zwischenmenschliche, wie du eben sagtest. Auf der anderen Seite, wenn ich mir an die eigene Nase fasse als Produktmensch, wenn ich es nicht schaffe, meine Produktstrategie, meine langfristigen Produktziele gegenüber den Vertriebspersonen gut genug und nachhaltig genug zu platzieren und denen verständlich zu machen, dann ist es auch mein eigenes Problem. Also wenn die Produktstrategie nicht verstehen und nehmen wir mal die Produktvision, ja, wir wollen in die eine Richtung, denkt an den Kompass, das ist unser Nordstern, da wollen wir hin. Und Vertrieb sieht eine Vertriebschance, die in eine andere Richtung geht und sagt, ja, das müssen wir machen. Und du stehst dann und denkst so, nee, wir haben doch eigentlich klar gemacht, wir wollen mit dem Produkt, keine Ahnung, in den und den Markt, die und die Zielgruppen erreichen. Wenn wir jetzt das noch als zusätzliche Sache bauen, um diesen einen großen Kunden oder Partner mitzunehmen, das führt uns weg, das macht uns beliebig, ne, so eierlegende Wollmilchsau. Das macht uns beliebig und nimmt uns die Positionierung des Produktes, die wir erreichen wollen. Und da ist dann auf der anderen Seite eben auch immer die Frage, wie verhalte ich mich als Produktmensch? Bin ich, ne, nochmal die Erinnerung an den schönen Artikel von Roman Pichler, so balanciere dein Product Leadership aus. Ne? Bist du Feature Broker und nimmst einfach nur alles an von deinen Stakeholdern, unter anderem auch Sales und baust es, das wäre der Feature Broker, versus verhältst du dich im Extremfall wie so ein Product Dictator, wie Roman das nennt, nach dem Motto, ist mir doch egal, was Sales da sagt oder was Marketing da sagt, wir bauen das hier so. Wir wissen genau, was das Produkt ist, was das Produkt braucht. Ihr müsst es halt so vertreiben. Also wenn ich nicht, um es abzuschließen, wenn ich nicht in der Lage bin, als Produktmensch das Feedback der Menschen im Vertrieb, die den direkten Kundenzugang haben, zu akzeptieren, wenn ich da nicht hinhöre und da nicht draus lerne, dann habe ich ein anderes Problem, glaube ich auch.
Aber lass uns mal jetzt nicht nur auf dem Problem rumkrampeln, okay, sondern lass uns mal auch Richtung Chancen gucken. Weil ich glaube, dass durchaus auch Chancen bestehen, wenn man an der Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Produktentwicklung arbeitet. Und ich möchte den Raum öffnen, was wäre so die erste Chance, die du siehst? Was kommt dir als erstes in den Sinn?
Also das, was ich jetzt gerade negativ gesagt habe, kann ich natürlich sofort positiv wenden. Das Feedback von Kunden, was über Sales und Produkt oder was über Sales und Vertrieb reinkommt, über mein Produkt, entweder über bestehende Produktfeatures oder über nachgefragte, noch nicht erfüllte Produktfeatures im Sinne von über bestehende Kundenprobleme. Das ist Gold wert. Das kann einen riesen Einfluss, positiven Einfluss auf meine Produktentwicklung haben.
Ich glaube, das wird vor allem dann spannend, wenn man Salesmenschen, Vertriebsmenschen, wir sind ja jetzt mal auch im Podcast nicht für Vertriebler, sondern eben für Product People oder wie auch immer du sie alle nennen willst, die Product Owner, Product Manager und Product Lead als Verantwortung übernehmen. Wir haben ja ganz oft auch sowas wie ein Review oder irgendwelche anderen Lernmechanismen, die wir in der Organisation etablieren. Und ich glaube, dann die Menschen, die den Vertrieb machen, als solches mit einladen, mitnehmen, gar nicht mal im Sinne von, dass die von uns lernen, sondern mit dieser offenen Fragehaltung, wie du sie quasi auch schon eigentlich gerade anders nur formuliert hast, mit reinzubringen und zu sagen, okay, was können wir gerade von dir lernen für unser Verständnis vom Markt, aber gleichzeitig natürlich auch den Raum aufzumachen, dass die Vertriebsmenschen lernen, wie wir vielleicht auch ticken. Dieses, wo ich eben sagte, naja, die beiden Disziplinen haben natürlich andere Perspektiven und ein anderes Vokabular und andere Ziele und so weiter. Die müssen sich halt einfach auch kennenlernen. Und ich würde die Leute immer in Reviews, in Plannings und so weiter einladen und vielleicht sogar noch regelmäßig Zusatztermine machen, damit man irgendwie einen Raum hat, wo man voneinander miteinander lernen kann.
Ja, und das weitergedacht wäre auch sowas wie aktiv mit Sales oder auch für Sales mitzuwirken bei so Postmortems von verlorenen Deals. Oder, weiß nicht, wenn irgendwas Probleme gibt im Markt, Kunde schreit, Kunde macht Aua, ja, oder hat Aua, dass ich sage, ey, ich bin aktiver Teil dieser Gesamtorganisation als Produktmensch. Lass uns gemeinsam überlegen, warum wir zusammen diesen Deal verloren haben. Nicht nur ihr Vertriebler, den ich gekriegt habe, sondern was hätte Product vielleicht dazu beitragen können? Oder was wäre der Überzeuger im Produkt gewesen, der hier gefehlt hat? Oder was ist von der UX her noch nicht so, dass das Nutzererlebnis gut genug ist, dass die Leute zum Beispiel verlängern? Ne? Denk an so ein SaaS-Business. Du hast jährliche Verträge vielleicht. Der Vertrieb hat einmal was reingeholt. Und dann geht es um Verlängerung des Vertrages und der Kunde verlängert nicht. Ja, kann ich sagen, war der Vertriebler schlecht? Ist er zu wenig golfen gegangen mit den Kunden oder was auch immer, Netzwerk? Nee, kann auch einfach sein, dass das Produkt nicht gut genug gewirkt hat, nicht gut genug verstanden wurde. Woran kann es denn liegen? Hier sind riesige Chancen, gemeinsam eben zu lernen und auch ein besseres Produkt am Ende des Tages zu bauen, zusätzlich mehr Vertrieb zu machen.
Also ich finde das großartig, weil man natürlich den Raum auch aufmacht, um zum Beispiel zu lernen, dass es vielleicht auch gar nicht an irgendwem von uns liegt, sondern wenn ich jetzt Vertriebsmenschen habe, die dann vielleicht auch eine vertrauensvolle Basis mit den Kunden haben und dann, ich sag mal so, off the record miteinander sprechen und dann halt merken, naja, die Organisation muss gerade Geld sparen. Deswegen haben die Sachen irgendwie, auch wenn es irgendwie wehtut, haben die halt nicht verlängert. Aber gleichzeitig auch dafür zu sensibilisieren, dass wenn wir Features bauen, wir vielleicht auch über so ein News-Tracking oder ähnliches halt sehen, was wird denn wirklich genutzt, wie oft wird das genutzt. Und dann merken wir vielleicht sogar eine Diskrepanz bei denjenigen, die das Produkt einkaufen, die alle sagen, wir brauchen dieses Feature und dadurch verkauft es sich besser und alle wollen das auch haben, aber am Ende nutzt es von den Usern wieder keiner. Auch das könnte mega spannend sein, weil wir dann gemeinsam überlegen können, was machen wir hier eigentlich? Jetzt können wir sagen, na, eigentlich müssten die das alle benutzen, weil das deren im Business zum Beispiel irgendwie eine Aufgabe ist, die erledigen müssen. Keine Ahnung, vielleicht müssen die irgendwas auditieren und damit könnten sie es eigentlich machen oder irgendwas sicherstellen. Vielleicht gibt es noch weitere Möglichkeiten, was wir unseren Kunden anbieten, damit ihre User Sachen auch wirklich benutzen oder ähnliches.
Ist ja letztlich, sind wir wieder ganz schnell bei Product Discovery und auch den vier Produktrisiken, den großen. Wir haben aus Produktsicht vielleicht eher den Zugang zu Nutzenden, zu Usern. Vertrieb hat eher den Zugang zu Customern, bleiben wir mal bei B2B. Und wir stellen vielleicht durch unser User Research fest, dass es irgendwelche Usability-Probleme, Valuable-Probleme oder so gibt, dass wir die Probleme nicht gut genug lösen. Das auszutauschen mit den Vertrieblern, die sagen, ja, ja, die Nutzer sind vielleicht zufrieden, aber der Customer hat hier, der Kunde selber, der Einkauf hat ein Problem. Oder, wie gesagt, wir kriegen darüber Marktimpulse, ja, nach dem Motto, der Stichwort Wettbewerb, ja. Der Vertrieb sollte als erstes mitkriegen, wo Wettbewerbsprodukte auf dem Markt Zulauf haben. Kann uns eine super Quelle sein, um selber Wettbewerbs- und Marktvergleiche eben für die Produktentwicklung zu erstellen und mit einfließen zu lassen.
Spricht für mich ja sehr stark dafür, dass wir Menschen aus dem Vertrieb in unser Product Advisory Board beispielsweise einbinden. Also wenn wir so eine Stakeholder-Community aufmachen, um auf diese Folge auch mal zu referenzieren, dass wir halt überlegen, wen holen wir alles da rein, um bessere Produktentscheidungen treffen zu können. Und wir nehmen den Vertrieb vielleicht mit rein, damit die uns sagen können, was hat sich im Produktumfeld verändert? Das ist ja eine der vier Wissensdomänen, die ich beherrschen muss. Und dann sehe ich, ah, es gibt hier ein Konkurrenzprodukt, das ist vielleicht neu, das haben die gerade mitbekommen von ihren Kunden und so weiter. Vielleicht auch so, naja, wie unterscheiden sich denn eigentlich hier von diesem Produkt? Und dann müssen die halt sich natürlich damit auseinandersetzen. Also es kann eine ganze Menge Potenzial bieten. Und gleichzeitig zeigt es auch dem Vertrieb als Disziplin in der Organisation, wir nehmen dich ernst, wir nehmen dich mit, wir hören dich an. Damit auch so, du hast es eben, ne, Product Dictator, damit so etwas erst gar nicht passiert. Weil natürlich kann es sein, dass man so eine Rolle auch einnimmt, ohne sie wirklich eigentlich haben zu wollen. Aber indem wir Sales als einen unserer wichtigen Stakeholder mit einbinden, können wir vielleicht sogar auf Augenhöhe miteinander reden. Wobei ich immer wichtig finde, es ist ein Product Advisory Board. Wir müssen am Ende strategisch als Gesamtorganisation vielleicht auch entscheiden, wo soll das Produkt hin. Auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht besser verkaufbar ist an die Kunden, die wir gerade schon haben. Aber vielleicht macht das neue Kundensegmente auf oder irgendwas anderes.
Dann lass uns das doch nochmal zum Abschluss so ein bisschen operativer sehen. Also wir haben jetzt irgendwie an vielen Sachen ja faktisch gesagt, der Austausch und die Kommunikation zwischen Product und Sales muss intensiviert werden oder effektiv gestaltet werden. Wie sollen wir das gestalten? Wie würdest du es gestalten? Was für Erfahrungen hast du da, sodass dieser Austausch wirklich gut gelingt?
Also blöd, dass jetzt auch wieder ist, ne? Aber ich bin ja ein Fan von Regelterminen, einfach damit sie auch wirklich stattfinden. Jetzt kann man sagen, ich mache einen Regeltermin und die andere Person kommt nie. Ja, fair. Dann hat man, glaube ich, ein generelles Problem, was die Beziehung angeht zwischen den Leuten. Ich fange erstmal an, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das heißt, ich gehe mit den Leuten auch einen Kaffee trinken, ich gehe mit denen gemeinsam essen, wir setzen uns gemeinsam hin. Ich höre mir aber auch an, was sind denn deren Probleme gerade. Die können bei mir im Produkt liegen, die können auch woanders liegen. Aber dass wir erstmal als Mensch eine Beziehung zueinander aufbauen und dass wir das dann nutzen können, um auch zielgerichtet miteinander zu arbeiten. Ich würde immer als Produktmensch meine Bedürfnisse auch versuchen zu formulieren. Also meinen Vertriebsmitarbeitenden sage ich immer, ich möchte ein großes, geiles, erfolgreiches Produkt bauen, auf das ich stolz sein kann. Und dann muss ich natürlich immer näher erklären, was heißt das in diesem einzelnen Kontext. Aber indem ich meine Bedürfnisse ausdrücke und sage, ich hab eine Vorstellung, ey, mein Produkt wird irgendwann das und das sein, es wird die Welt in der Richtung revolutionieren oder einfach nur gut sein in irgendeiner Sparte, wie auch immer. Aber ich mache den Raum auf und ich frage dann, wie blickst du eigentlich auf das Produkt drauf? Was brauchst du eigentlich, damit du gut arbeiten kannst? Ich frage ganz ehrlich, weil es mich auch ehrlicherweise interessiert, weil ich da eine Menge Potenzial sehe, meine Gedanken zu revidieren, weil vielleicht liege ich einfach mal wieder falsch. Ich denke, ja, geil, wir können das und das machen und das wird ein super erfolgreiches Produkt. Natürlich, die Leute wollen unbedingt das. Und dann kommt halt Sales und sagt, ja, das beobachte ich aber nicht. Ja, fair. Fair, dann muss ich nochmal hinterfragen, ob das, was ich hier gerade mir vorstelle, überhaupt die richtige Idee ist. Und im Zweifelsfall, wenn wir merken, dass wir so ein bisschen konträr sind, müssen wir vielleicht irgendeine Art von Hypothesentest machen.
Jeder hat so seinen eigenen Bias, ja.
Ja. Aber da wir jetzt auch schon eine ganze Zeit miteinander reden, würde ich gerne mal so langsam zu den Tipps kommen. Weil wir wollen ja auch diese Folge wieder mit etwas abschließen, das Menschen mitnehmen können, um es vielleicht morgen oder nächste Woche schon anders zu machen. Was ist so ein guter Tipp, den du im Spannungsfeld zwischen Vertrieb und Produktentwicklung jemandem mitgeben möchtest, der oder die sich jetzt damit beschäftigen wollen würde, dieses Spannungsfeld zum Positiven zu nutzen?
Es ist vielleicht eine Art Zusammenfassung von verschiedenen Punkten, die wir auch schon genannt haben. Für mich ist das das Thema Beziehungspflege oder Beziehungsebene zwischen diesen beiden Bereichen im Sinne einer Partnerschaft zu gestalten. Und das würde ich ganz konkret machen mit eben so Sync- oder Koordinationsterminen, so ähnlich wie du es angesetzt hast, aber gar nicht mehr im Sinne von, ja, wir müssen eine regelmäßige Seriengeschichte haben. Ja, das ist am Ende eine Serie, aber wichtig ist mir, das oft zu machen und dafür aber sehr kurz. Also kleine, kurze Kadenzen, schnell zusammenkommen, kurz drauf gucken, was hat sich verändert, gibt es irgendwas Neues, schaut mal hier, das haben wir neu im Produkt gemacht, Vertrieb, probiert das doch mal aus, das mit so ein bisschen Workshop-Charakter, so ähnlich wie wir ein Review-Off verstehen. Das muss dann vielleicht nicht alle zwei Wochen sein, aber sehr, sehr regelmäßig, dass die Vertriebler wirklich dranbleiben am Produkt und das Produkt ausprobieren und auch direktes Feedback geben können und es besser ihren Kunden auch erklären können. Und im umgekehrten Zug wäre das mitzugehen beim Vertrieb, mitzumachen bei Vertriebsterminen, das als einer von regelmäßigen Kundenkontakten zu verstehen. Wir hatten mal eine Folge hier vom Buchhalter zum Produktmanager. Verlinke ich nochmal, super geil an der Stelle, wie dort erzählt wurde, wie eben diese regelmäßigen Vertriebstermine gerne mal 3 bis 4 Mal die Woche sogar genutzt wurden, um sehr, sehr regelmäßiges Kundenfeedback zu bekommen. So, waren jetzt ein paar Tipps auf einmal, sorry. Was hast du noch?
Ich würde einen Punkt nur mitgeben wollen. Und zwar, wir haben ja ganz am Anfang auch über Spannungen gesprochen, die dadurch entstehen, dass natürlich auch so beide Disziplinen an unterschiedlichen Aspekten festmachen, ob sie gut arbeiten oder nicht. Und wenn ich als vertriebsmitarbeitender Person jetzt irgendwie da scheitere, weil ich muss halt den Umsatz machen, dann hast du immer so ein bisschen auch Herausforderungen. Ich finde es ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, das in seinem Kontext mitzugestalten, dass man versucht, so einheitlich sich auf Kennzahlen, auf KPIs am besten irgendwie auch auszurichten und nicht nur mit dem einen einzelnen Team, sondern mit dem gesamten Konstrukt, das drumherum steht, dass er eigentlich ein Produkt bauen und vertreiben will, damit es genutzt wird und auch Umsatz bringt etc. Wenn wir es also schaffen, dass Vertrieb und Produktentwicklung mindestens ein Stück weit, nicht komplett, aber meinetwegen ein Stück weit die gleichen Kennzahlen zur Leistungsbeurteilung für sich selbst, egal ob das jetzt mit Incentivierung zusammenhängt oder nicht. Aber sobald sie das machen, wie zum Beispiel Kundenzufriedenheit, Begeisterung oder die Nutzung von bestimmten Sachen, weil es um Probleme geht, die gelöst werden sollen, das kann eine ganze Menge helfen, die einzelnen Disziplinen auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Das kann eine Vision sein, das können strategische Pillars sein, die man irgendwie reinpackt in die Organisation. Ich weiß, es wird nicht jeder die Möglichkeit dazu haben, aber das ist etwas, was, glaube ich, einen ganz, ganz starken Hebel mit reinbringt. Und wenn man genau das Gegenteil davon macht, sehr schnell auch einfach eine Kluft erzeugt zwischen diesen beiden Disziplinen, die langfristig für die Organisation auch wirtschaftlich echt ein Problem darstellt.
Ja, kann ich total unterstützen. In eine Richtung rennen ist irgendwie ein guter Plan.
Sehr schön. Und wenn ihr jetzt da draußen, wenn ihr gerade diese Podcast-Folge gehört habt und bis jetzt zugehört habt, erstens vielen Dank dafür. Und ihr habt Erfahrungen gemacht, die wir jetzt gar nicht genannt haben. Vielleicht habt ihr sogar noch Tipps und Tricks, die ihr gerne teilen wollt. Dann macht das gerne. Entweder auf LinkedIn, könnt gerne unsere Folge referenzieren, oder auch auf unserer Website, weil da hat jede Folge einen eigenen Blogpost und da können wir auch Kommentare dran packen. Und da sammeln wir auch immer ganz gerne eure Erfahrungen, weil wir sind halt in diesem Fall 2 Menschen, wir haben zwar viel gesehen, aber bei weitem können wir einfach nicht alles gesehen haben. Deswegen freuen wir uns auch darüber, wenn ihr Erfahrungen mit uns teilt. Tim, vielen Dank, dass ich mit dir über das Thema sprechen durfte. Du hast das Thema mitgebracht. Ich habe es sehr genossen. Ich fand es sehr gut als Thema. Und jetzt bin ich gespannt, was so da draußen passiert. Und vielleicht meldet sich auch ein Vertriebsmitarbeiter bei uns und sagt, bei mir funktioniert das alles gar nicht, weil...
Oder bei mir funktioniert das alles super, weil... Ja, vielen Dank dir für den Austausch. Hat Spaß gemacht.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.